Herzlich willkommen zu den Programmierbaren News der Kalenderwoche 26. Wir sind in Vollbesetzung, Sebi, Fabi, Jojo und ich bin Dennis und wir freuen uns heute mit euch über folgende Themen zu sprechen. Windows 11 wurde vorgestellt von Microsoft. Dino hat jetzt Deploy, oder es gibt Dino Deploy, da erfahren wir gleich, was das ist. Es gibt neue GitHub Issues, auch wenn euch vielleicht der Name schon bekannt vorkommt, und Kotlin ist jetzt Multiplattform für Mobile, beziehungsweise hat da in dem Space was vorgestellt. Da hören wir gleich auch was zu. Wie geht's euch?
Besser als dir, wenn man sich deine Stimme anhört, oder?
Ja, ich bin noch so ein bisschen nasal.
Bisschen? Ich finde, das fällt gar nicht auf.
Das ist total erotisch.
Ja. Bei mir ist das immer so.
Erkältung. Erkältung. Es ist die Kindergartenzeit hat wieder angefangen. Man merkt genau. Es ist so wahnsinnig. Also ja. Ich meine, echt ein halbes Jahr war Felix nicht krank in der Zeit, wo er nicht im Kindergarten war. Jetzt 2 Wochen da. Zack, erste Erkältung. Und die dann gleich eingetragen. Naja.
Kinder haben ja im Schnitt pro Jahr irgendwie 13 Erkältungen. Und wenn sie natürlich irgendwie ein halbes Jahr nicht im Kindergarten sind, dann ist das alles im Schnitt, ja. Bei Erwachsenen sind es wohl 2 bis 3 Erkältungen. Kinder haben 13. Die müssen halt natürlich das Immunsystem erstmal schulen. Aber die holen jetzt alles nach, was sie in den letzten halben Jahr verpasst haben.
Deine Zeit kommt noch, Fabi.
Genau.
Ja, im September geht es mal los mit Kita. Ich bin mal gespannt. Ja. Da bin ich ja auch mal in der Saal im Podcast.
Sehr gut. Fangen wir doch mal mit Kotlin an. Mhm.
Genau, also Kotlin, es war eigentlich schon immer so in Kotlin, dass sie so ein bisschen sich auf die Agenda geschrieben haben, eigentlich so multiplattformfähig zu sein. Also es gab schon lange Zeit letztendlich die Unterstützung für JavaScript mit Kotlin.js, wo man sozusagen so einen kleinen Runtime-Teil hatte, der eben dann in Kotlin und in JS genutzt werde. Also eigentlich war ja Kotlin eigentlich für die Java Virtual Machine ausgelegt initial, aber es war immer sozusagen die Zielsetzung eben auch, das in anderen Programmiersprachen, in anderen Umgebungen eben nutzen zu können. Und dann gab es eben vor, ich weiß nicht, ungefähr 1,5 Jahren eben auch die Vorstellung von der Unterstützung von Kotlin to Native. Und da war immer schon ganz klar der Fokus zu sagen, hey, wir möchten eigentlich zum einen Server-Client-Entwicklung irgendwie vereinfachen, indem man dort sozusagen auch Code-Teile eben teilen kann und gemeinsam nutzen kann, aber auch letztendlich die Mobile-Entwicklung eben zu fördern. Und das ist mir letztes Jahr so ein bisschen durch die Lappen gegangen, weil sie haben das eigentlich im letzten Jahr im November schon vorgestellt. Da gab es nämlich eigentlich schon das erste Plugin für Android Studio, mit dem man dieses Kotlin Multiplattform for Mobile, KMM, eben nutzen konnte und haben jetzt das Gleiche eben auch für AppCode gemacht. Also ihr könnt eben dieses Plugin jetzt für AppCode installieren. Das geht momentan noch nicht in der Release-Version, sondern ihr braucht diese Early Access-Version in der Version 2021.2. Und was es eben ermöglicht, dass man sozusagen dann zum einen so ein Wizard hat, mit dem man direkt eben ein Projekt aufsetzen kann, indem man ein Android und einen iOS-spezifischen Part hat, aber auch einen Shared-Ordner. Und in diesem Shared-Ordner kann man eben Code schreiben, Code hinterlegen, der halt eben dann für beide Plattformen genutzt werden kann. Und für was braucht man das? Also die gehen ein bisschen anderen Weg, als es vielleicht andere Cross-Platform-Tools, wie es zum Beispiel Flutter machen, die sagen, hey, wir haben auch, sagen wir, die gesamte UI läuft letztendlich irgendwie in einem geteilten Code oder kann gemeinsam geschrieben werden. Sondern da ist es so, dass man schon eben, sagen wir, die UI oder plattformspezifischen Elemente für die UI-Generierung nutzt. Und dass man aber alles das, was unten drunter letztendlich steckt, also die gesamte Business-Logik, dann eben in Kotlin schreiben kann. Und diese Business-Logik kann alles Mögliche beinhalten. Also wir haben das ja auch schon für Spiele teilweise gemacht. WordPack, kann ich mich dran erinnern, haben wir natürlich in C++ geschrieben. Aber da sind halt so gemeinsame Teile wie Datenmanagement, Authentifizierung, Kommunikation mit externen Schnittstellen und ähnliches. Alles das kann man dann sozusagen in Kotlin eben schreiben und dann über, in beiden UI-spezifischen oder plattformspezifischen Teil eben nutzen. Das ist eben sozusagen der eine Weg, wie es funktioniert. Zum anderen ist es auch so, es gibt in Kotlin ein sogenanntes Pattern, das nennt sich Expect Actual. Und was man dort macht, dass man sagt, hey, man definiert letztendlich für diesen Multiplattform-Support eben eine Funktion erstmal in einem Common-Module. Das ist sozusagen eigentlich nur ein Interface. Und man kann dann sozusagen in den plattformspezifischen Teilen dieses Interface einfach implementieren. Sodass man sagt, zum Beispiel, als Beispiel haben wir gesagt, wenn man mit einem WebSocket kommuniziert möchte, kann man sich sozusagen das in einem Common-Module definieren, wie sieht meine WebSocket-Schnittstelle aus und man kann eben dann in iOS im Swift wirklich die Implementierung dafür bereitstellen und eben auch auf der Kotlin, also in der Android-Seite in Kotlin eben die Implementierung dafür bereitstellen, kann aber dann sozusagen aus seinem Business-Logic-Code eben diese gemeinsame Schnittstelle eigentlich nutzen, also dann sozusagen gegen die plattformspezifischen APIs irgendwie schreiben. Und es klingt alles ziemlich cool, weil gerade diese Anforderungen hatten wir in der Vergangenheit und man sieht es auch, dass eigentlich andere Firmen das genauso haben und da das schon sehr aktiv nutzen. Und das Coole an diesem Plugin ist eigentlich, ich habe das nur mal kurz irgendwie ja in Android Studio eben installiert und damit eben ein einfaches Projekt erstellt, dass man wirklich halt sehr interaktiv, also zwischen diesen einzelnen Definitionen der Plattform, also der zwischen plattformspezifischen Teilen hin und her springen kann. Also wenn man sozusagen diesen gemeinsamen Bereich hat und dann auf eine Implementierung irgendwie klickt, die, sag mal, in so einem plattformspezifischen Teil ist, springt man automatisch, kann man automatisch in der IDE darauf hinspringen, sodass man da sehr viel letztendlich an die Hand genommen bekommt, gegeben bekommt, wie man dann seinen Code verwalten kann. Zum Zweiten, da bin ich noch nicht hinzugekommen, das wirklich zu validieren, soll es auch wirklich möglich sein. Also man kann sozusagen in dieser, mit diesem Plugin auch dann direkt das Projekt bauen. Das heißt, man nutzt natürlich im Untergrund eigentlich Hintergrund Xcode dafür, aber es wird sozusagen über dieses Plugin aus AppCode heraus verwaltet oder auch aus Android Studio heraus verwaltet. Man kann es da direkt ausführen. Das heißt, man kann auch iOS Code im Android Simulator ausführen, den da drin debuggen und ja, hat eigentlich sozusagen gar nicht mehr so diese Notwendigkeit, dass man eigentlich einen Xcode entwickelt. Das ist für mich gefühlt immer so ein bisschen so ein, ja, trojanisches Pferd oder man ist irgendwie nicht so ganz vertraut und ja, das ist, glaube ich, für mich auf jeden Fall, fühlt sich eine ziemlich coole Möglichkeit an, wenn man so diese Notwendigkeit hat, dass man eigentlich eine Applikation hat, die sehr viel geteilten Code irgendwie vorhält, da einen dieses Kotlin Multiplattform for Mobile eigentlich sehr stark weiterhelfen kann, um diese Projektteile irgendwie zu bündeln und eben nur einmal vorhalten zu müssen. Sie haben dazu auch eine eigene Gradle-DSL geschrieben. Eine DSL ist ja sozusagen so eine Domain-Specific Language und Gradle wird ja genutzt, um sozusagen so ein Android-Projekt zu definieren. Und das Gleiche kann man eben dann auch machen, um den iOS-Teil zu definieren. Das heißt, man braucht in diesen Projekten auch keine Xcode-Project-Dateien, Workspace-Dateien mehr. Das passiert alles über die DSL. Momentan ist es noch nicht möglich, da bestehende Projekte zu integrieren. Das ist aber eins der nächsten Features, die eben kommen sollen. Und ja, Kotlin pusht das alles ziemlich stark. Also sie haben da gesagt, sie haben ein eigenes Team dafür abgestellt, die sich eigentlich nur auf diese Entwicklung von diesem Kotlin Native und Kotlin Multiplattform for Mobile konzentrieren. Also sie glauben einfach ganz stark dran, dass das ein großer Gamechanger sein wird. Und wie gesagt, ich hatte es eben gerade erwähnt, dass einige große Firmen wie VMware das schon sehr aktiv nutzen und ihre Apps darauf umgestellt haben. Also ein interessantes Tool, was für uns vielleicht auch in Zukunft interessanter werden könnte, je nachdem. Also wir nutzen natürlich aktiv Flutter, aber trotzdem eine Technologie, glaube ich, die da ja viel bewegen kann.
Und was war jetzt der genaue Unterschied zwischen Kotlin Native und Kotlin Multiplattform?
Kotlin Multiplattform ist eigentlich sozusagen nur der Überbegriff. Also der nutzt sozusagen dann Kotlin Native, um, sagen wir, den iOS-spezifischen Teil dann zu kompilieren. Und er nutzt letztendlich Kotlin JVM, um so, ja, dann die Android-spezifischen Teile zu kompilieren.
Und das, was jetzt rauskam, war das AppCode-Plugin?
Genau.
Okay.
Also das Android-Plugin gab es schon im November und da wurde es auch, sag mal, als Alpha- und Preview-Version vorgestellt und jetzt ist sozusagen nur die AppCode-Integration noch gekommen. Aber das war das erste Mal, dass ich sozusagen darauf aufmerksam wurde, deswegen jetzt mal der größere Überblick darüber.
Das ist cool. Aber es ist ja wirklich, also für die relevant, die wirklich halt eine große, irgendwie gescherte Business-Schicht haben und so, ne?
Ist wahrscheinlich definitiv, auch
nicht für alle relevant.
Ja.
Aber klingt auf jeden Fall interessant. Vor allem dann im Zusammenhang, wenn Kotlin vielleicht auch die Sprache im Backend und so ist, ne? Und man halt irgendwie einen großen, gescherten Teil einfach auch, was Sprache angeht, hat.
Also gerade wenn du halt sagst, dass du hast irgendwie geteilte Modelle, die du halt zwischen Client und Server-Code irgendwie teilen kannst, das kannst du mit Kotlin natürlich sehr schön machen, weil halt Kotlin genauso, wie du es gesagt hast, im Server Bereich einsetzen kannst. Mhm. Und es gibt ja auch dieses Framework Ktor, was halt wirklich auch diesen Ansatz hat, eigentlich, sag mal, so eine kleine Server-Bibliothek irgendwie für beide Plattformen zu sein.
Cool.
Eine Frage habe ich noch. Mhm. Bist du heute Morgen mit dem Skateboard gekommen?
Nee, ich bin mit dem Fahrrad gekommen. Ich muss das Auto zum TÜV bringen.
Okay, weil dein Helm sieht so
ja, das ist
so super cool Skateboard-mäßig
aus. Ist auch ein Skateboard-Helm, aber ich nutze ihn jetzt auch zum Fahrradfahren. Ich hatte die ganze Zeit und ich habe jetzt auch ein Skateboard, aber naja.
Ich will eigentlich auch mehr jetzt. Ich will eigentlich meine Skateboard-Karriere auch nochmal lostreten. Ich denke die ganze Zeit schon drüber nach, nachdem ich gehört habe, der Benny hat erzählt, du hast dir ein Skateboard gekauft, der Carlo hat letztens auch hier, stand ich hinter ihm, da hat er nach Skateboards geguckt. Ich glaube, ich muss jetzt auch einsteigen.
Ja, also in der Vorstellung, so weißt du, bestellst das Ding und freust dich riesig drauf und dann stellst du seit 20 Jahren mal wieder drauf und denkst, oh, war das die richtige Entscheidung? Aber ja, du kommst sehr schnell wieder rein.
The Midlife Crisis is real.
Das habe ich schon so oft gehört.
Oh mein Gott.
Aber wirklich.
Warst du mal Skateboard? Du kannst doch eigentlich jede Sportart. Da kannst du wahrscheinlich auch Skateboard fahren, oder?
Nee, Skateboard ist nicht. Nee. Das ist mir zu gefährlich.
Da springst du lieber vom 10-Meter-Brett.
Schon eher, ja.
Was, vom 10-Meter-Brett gesprungen? Kannst du so tolle Sprungfiguren von an so einem Sprungturm?
Vielleicht, wenn wir mal ins Schwimmbad gehen zusammen, Fabi.
Der hat da jahrelang Springen gemacht. Wie nennt man das offiziell?
Turmspringen.
Turmspringen. Echt? Du hast Turmspringen gemacht? Mhm. Okay, ich gehe mit dir mal ins Schwimmbad. Das ist krass.
Gut, machen wir mal etwas ähnlich Krassem weiter. Und zwar reden wir über Windows 11.
Yes, krass.
Und das ist wahrscheinlich krass, dass wir das machen, weil wir sind ja nicht, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, nicht so die großen Windows-User und Fans. Nichtsdestotrotz, eine so große neue Version wie Windows 11 muss natürlich trotzdem erwähnt werden. Und wir können uns freuen über die coolen neuen Features, die da alle kommen. Wir können ja mal ein paar Dinge durchgehen. Also erstmal ist es ein kostenloses Update zu Windows 10. Das ist auch, war das bei Windows 10 auch schon so?
Ich glaube, das war in letzter Zeit auf jeden Fall öfter, aber ob es bei Windows 10 so war?
Okay, egal. Auf jeden Fall kostenloses Upgrade für Windows 10 User. Ja, eines der Dinge, es sieht insgesamt einfach ein bisschen neuer aus. Das heißt, ein neues Design, es hat ein neues Startmenü, alles ist jetzt unten mittig zentriert. Man hat das nicht mehr links unten, sondern das ist ein bisschen
dockiger.
Ja, ein bisschen.
Ein bisschen meckiger. Deswegen finden wir das auch so toll. Ein
bisschen mehr wie das Dock tatsächlich. Das andere große Ding ist, das, was die Layouts angeht. Es gibt jetzt sogenannte Snap-Layouts, Snap-Groups und Docking. Das ist also ein bisschen sophisticated. Einfach ein System, wo man verschiedene, je nach Displaygröße, kriegt man verschiedene Optionen, wie der Bildschirm eingeteilt ist, kann dort seine verschiedenen Fenster hin und her reinschieben. Kann diese Gruppen auch minimieren als Gruppe sozusagen, das heißt später wieder aufrufen. Scheint schon ein bisschen userfreundlicher zu sein als die Optionen, die man auf dem Mac hat mit dem Vollscreen-Sachen, wo man dann irgendwie zwei Sachen nebeneinander anzeigen kann, aber da nicht so richtig die Flexibilität hat. Genau, das heißt einfach Snap-Layouts und diese Groups, die man eben reinpacken kann. Nächstes großes Ding sind Widgets. Auch das ist mittlerweile, glaube ich, relativ bekannt aus den Mobile-Betriebssystemen vor allen Dingen. Das heißt, man hat einfach so eine Sidebar, die wie so ein transparentes Glasfenster von der Seite reinkommen kann, wo verschiedenste Widgets, sei es News, Nachrichten, Wetter, Suchen, Kalender, Mails, all solche Sachen eben ein bisschen versteckt
Nutzt
sind.
Nutzt ihr das auf dem Mac? Also ich nutze diesen Tab gar nicht. Diesen kompletten Notifications und Widget-Tab habe ich noch nie auf dem Mac genutzt.
Nee. Ab und zu lösche ich alle 200 Notifications, die ich da drin habe.
Noch das noch nicht mehr.
Okay. Aber aktiv nutze ich nicht, nee. Genau, dann kommt es, gibt es einiges Verbesserungen, einfach was den Input angeht. Ist vielleicht auch tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber macOS, dass einfach der Touch-Support da ist, das heißt auf Tablets läuft es ja genauso. Wie auf den Desktop-Rechnern, das heißt, da braucht man natürlich auch Gesten und all sowas, alles, was macOS an der Stelle nicht hat. Genau, das wurde einfach verbessert, dass die intuitiver sind, die Gesten, man mit Stifteingaben genauer Dinge machen kann. Und dann gibt es noch was, das nennt sich Desktops, ist glaube ich so ein bisschen, also Mac hat das ja auch mit den verschiedenen Schreibtischen, die man so hat, also einfach praktisch Vollbildsachen. Die gehen noch ein bisschen weiter, dass diese Desktops auch unterschiedliche Hintergründe haben. Und die Idee so ein bisschen ist, dass man praktisch die ausswitchen kann. Das heißt, du hast so einen Desktop, den du in deinem Privatmodus hast. Du hast einen Desktop, wenn du in der Schule bist. Du hast einen Arbeitsdesktop. Und da sind dann halt auch die Apps gruppiert und aufgebaut und sowas, wie du sie hast. Das heißt, du kannst ein bisschen einfacher zwischen größeren Settings switchen, wenn du in unterschiedlichen Umgebungen bist, was ich ganz cool finde. Dann haben wir noch eine relativ große Sache. Es gibt der komplette Windows Store wurde aktualisiert und neu gemacht und es unterstützt jetzt Android-Apps. Das heißt, durch den Amazon App Store kann man jetzt dort einfach Android-Apps runterladen und nutzen. Die sind auch erstmal tatsächlich wie so ein Porträtformat, wenn die App darauf ausgelegt ist.
Warum Amazon App Store?
Ich denke, weil Google und Android das nicht erlauben, dass du den Play Store irgendwo hin baust und die Infrastruktur nutzt und dann haben sie sich wahrscheinlich einfach mit Amazon zusammengetan. Und die hatten ja auch vorher schon ein bisschen mehr dass sie noch ein paar andere Plattformen und sowas, Architekturen unterstützt haben oder man unterstützen musste, wenn man bei Amazon gepublished hat. Na, ein bisschen unsicher. Ich weiß zumindest, dass ein bisschen Aufwand war. Wir haben unsere Apps aktuell nicht bei Amazon, aber als wir sie dort hatten, musste man noch ein paar Dinge extra einbauen. Also beispielsweise auch das In-App-Billing und sowas sind ja eigene Bibliotheken dann da an der Stelle. Und soweit ich es mitbekommen habe, gibt es da keine Provisionen mehr. Das heißt, kann man jetzt Sachen kostenlos anbieten. Den Artikel habe ich gerade nicht mehr offen. Ich meine, es gab die Einschränkung, dass das nicht für Spiele gilt. Aber sonst für die anderen Sachen nehmen sie sich keine Provision mehr, wenn da irgendwas gekauft wird. Und dann der letzte oder die letzten, zwei Punkte habe ich noch. Einmal die Teams Integration. Auch das ist ja was wir sehr wenig nutzen, weil wir bei uns Google Meet hauptsächlich als Konferenzsoftware nutzen, aber natürlich viele Konzerne sind auf Microsoft Teams. Und die Teams-Integration ist jetzt einfach noch besser geworden, dass das praktisch mit unten in der Taskleiste liegt. Das heißt, wenn du da draufklickst, hast du direkt deine Nachrichten, dein Chatfenster, kannst die Meetings starten. Die ganzen Videocalls und sowas. Alles ist einfach sehr integriert in das Betriebssystem sozusagen. Und dann gibt es noch für die Gaming-Freunde, das nennt sich Auto HDR, wo ich kann es nicht beurteilen, aber es ist irgendwie so, es macht automatisch alle Spiele viel geiler. Dass sie viel geiler aussehen.
Geil. Also optisch, oder?
Optisch.
Von der Grafik her.
Genau, ja. Von der Grafik her. Genau. Und ich glaube ja, es gibt diese Möglichkeit, ne, dass es auch diesen Xbox Game Pass gibt. Das heißt, da kannst du auch sehr, sehr viele Spiele, die für die Xbox gebaut sind, kannst du dann auch auf deinem Windows-Rechner spielen. Ja. Das sind so die Sachen. Das kommt irgendwann dieses Jahr raus. Es gibt schon eine erste Preview, die man sich runterladen kann, um das Ganze auszuprobieren. Und ich glaube, es gibt eine große Einschränkung, was die Hardware angeht. Nämlich alle Systeme brauchen einen sogenannten TPM 2.0 Chip. Und TPM steht für Trusted Point Module. Ist so ein Sicherheitsding, worüber dann verschiedene, also so ein paar Sachen gekapselt sind. Und das schließt wohl relativ viele ältere Geräte aus, weil es noch nicht so lange ist, dass diesen Standard gibt und dass diese Dinge eingebaut werden. Also gerade irgendwie bei selbstgebauten Computern hat man es in der Regel, glaube ich, nicht eingebaut, aber dafür kann man es zumindest nachträglich reinbauen. Also es gibt dann noch Optionen, das zu tun. Das schränkt wahrscheinlich ein bisschen einfach ein, wer das einfach so dann nutzen kann. Hat dann aber vermutlich damit auch diese biometrischen Sachen und sowas ein bisschen einfacher und sicherer, dass es darin gekapselt ist dann nochmal.
Ja, es sind viele Neuerungen auf jeden Fall reingekommen. Und ich glaube, Microsoft versucht natürlich da auch ganz stark, sich zu verändern und merkt auch, dass sie auch wirklich gute, innovative Ansätze da einbringen.
Genau. Und ich hatte auch nochmal so einen Artikel gelesen, weil wir Mac-User sind und dann 6 Punkte, die es besser machen als macOS, wo ich ein paar Sachen gerade schon genannt hatte mit diesen Layouts und Multitasking, dem Touch-Support. Und vielleicht eine Sache noch, was sich ganz cool anfühlte, auch was die Fensteranordnung angeht, wenn du externe Bildschirme nutzt, dass das sich besser gemerkt wird. Das heißt, wenn du einen externen Bildschirm hast und da hast du irgendwie ein Layout von 2-3 Fenstern, machst den raus und das wird alles neu sortiert. Das ist dann so, wenn du den dann wieder einsteckst, dass es genau an die gleichen Stellen diese ganzen Gruppen und sowas kommen, wie es halt vorher war.
Halleluja.
Ja, das hört sich ganz gut an.
Läuft das auf der Mac-Hardware?
Ja, klar.
Ja. Gut. Ich denke, das waren die wichtigsten Fakten zu Windows 11. Und dann sprechen wir mal über...
Dann kommen wir von einer Beta zur anderen Beta.
Das habe ich gefunden.
Oh, die Siri kennt auch Windows 11.
Was hat Siri gefunden?
Die wichtigsten Fakten und Neuerungen.
Super. Die Beta, über die ich sprechen möchte, ist die Dino Deploy. Und zwar ist das sowas wie Cloud Functions, aber für Dino. Und ein bisschen schneller und einfacher zu bedienen. Die haben sich, also das ist ein Produkt von denen, wo man sein Projekt, also seine Du hast ja irgendwelche JavaScript-Dateien mit einem Einstiegspunkt und genau dieses Projekt mit diesem Einstiegspunkt kannst du dann bei denen hosten.
Kannst du ganz kurz nochmal für diejenigen, die Deno gerade nicht einordnen können, nochmal ganz kurz sagen, was Deno ist?
Deno ist so eine Alternative zu Node.js, also es ist auch eine Runtime für JavaScript und ist auch von dem gleichen Erfinder entwickelt worden, der auch Node erfunden hat und der wollte alle seine Fehler der Vergangenheit ausmerzen und hat dann Deno erfunden. Soll angeblich ein bisschen sicherer sein und eben so ein paar Sachen.
Wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr unsere vergangene Folge hören, oder?
Yes, Folge 73. Da haben wir über Deno gesprochen.
Die sind aber fleißig am Weiterentwickeln. Das ist eigentlich super cool. Also Deno kann zum Beispiel TypeScript out of the box. Das heißt, du brauchst jetzt nicht noch einen TypeScript-Compiler dazu installieren. Und hat ein bisschen andere API, die aber schon so irgendwie sich ganz smooth bedienen lässt. Und Top-Level-Await out of the box. Und so ein paar coole Sachen einfach, die man eigentlich so jetzt auch schon erwartet, aber bei Node irgendwie nicht ganz so selbstverständlich waren die ganze Zeit. So, und dann kann ich meine Anwendung programmieren. Meine Node-Anwendung, die vielleicht eine Internetseite darstellt, also zum Beispiel mit diesem JSX-Syntax. Mhm. Oder? Das habe ich noch nie gemacht, deswegen. Aber das, ja. Man kann ja Internetseiten irgendwie per Node auch generieren lassen. So Server-Side-Rendering. Also dann habe ich meine Anwendung programmiert und dann kann ich das Deno-Deploy zuwerfen und die stellen dann die Anwendung bereit. Und die coole Sache daran ist, dass das einmal die Bereitstellung super schnell geht und das Laden von der Anwendung dann selbst, dadurch, dass das über aktuell 25 Edge-Regions gespreadet ist über den Planeten, sehr schnell dann im Browser lädt. Also oder das Hello World Testing, was ich da mal aus Spaß deployed hatte, hat generell unter 20 Millisekunden gebraucht, bis die Seite angezeigt war. Und das kriegen wir zumindest mit den Google Load Balancern nicht hin. Mhm. Brauchen wir allein, bis wir da mal im Rechenzentrum halt angeklopft haben, 100 Millisekunden.
Aber in welchem Rechenzentrum? In den Amerika? Nein, in Frankfurt? Egal, je nachdem, wo es deployed ist. Irgend so ein Rechenzentrum. Also das ist sozusagen das Besondere, dass das Dino-Deploy halt automatisch sozusagen eine Verteilung deiner App eben auf diese 25 Edge-Knoten eigentlich verteilt.
Ja, genau.
Verteilt. Okay.
Die verteilen das automatisch und diese Verteilung funktioniert auch noch wahnsinnig schnell. Sie haben sich als Ziel gesetzt, das schnellste Deployment überhaupt. Und aktuell, wenn man sich da bei, ich glaube, dash.dino.io, ich weiß nicht, müsste ja nochmal, also es gibt so eine Seite, da kann man sich einloggen, kann das direkt ausprobieren, das ist alles for free. Und das ist eigentlich gedacht für eine GitHub-Integration, das heißt, du hast dein Git-Repository mit deiner Anwendung und kannst dann direkt mit einem Push auf das Git-Repository die Sachen deployen und das funktioniert wohl so, dass du pushst und dann hast du innerhalb von 3 Sekunden ist das deployed über den ganzen Planeten. Das haben sie so als Ziel gesetzt, das schnellste Deployment zu haben, was es gibt. So, was irgendwie alles ganz cool ist. Und also bin gespannt, was man so, wo die Reise da hingeht. Sie haben viel an den Browser-APIs sich bedient. Das heißt, man hat einen Event-Listener, Add-Event-Listener auf oberster Ebene, den man auf das Fetch-Event registriert, so wie man das von den Service-Workern kennt, so dass man dann sein Request und Response irgendwie reinbekommt in so einen Händler. Und ab da geht die Reise dann los. Also jeder Request schlägt da auf. Ja, und mal schauen. Also ein paar Limitierungen haben sie natürlich noch und sie sind noch lange nicht fertig. Also Ende des Jahres soll das ganze Ding dann public werden. Aber man kann es jetzt schon mal anspielen und macht eigentlich großen Spaß. Kann man mal probieren.
Ist wahrscheinlich, sag mal, vom Modell immer so ein bisschen beschränkt natürlich auf Applikationen, die keine zentrale Datenbank irgendwie benötigen, oder? Weil dann muss natürlich wieder, wie sag mal, aus diesem verteilten Knoten wieder auf den zentralen Kern eben zurückgreifen.
Genau. Ich wollte es nicht so niedermache, indem ich alle Nachteile aufzähle.
Aber, ja, aber für manche Applikationen kann es interessant sein.
Für manche ist das ganz cool. Also sie hatten jetzt so als Mega-Beispiel irgendwie, dass man in Discord jetzt so irgendwie, wenn man einen Slash eintippt in Discord, irgendeinen Endpunkt aufrufen kann, wo der dann diese Eingabe dann verarbeitet und dann dir eine Antwort irgendwie schickt. Also zum Beispiel, wenn ich einen Witz abrufen will oder sowas, keine Ahnung. Und dafür ist es natürlich super cool, weil die Antwortzeiten halt mega cool sind. Mhm. Ja, kann ich ja fast in Realtime dann einfach irgendwie mit dem Bot chatten. Das ist ganz cool. Nee, aber klar, also momentan ist auch die Ausführungszeit auf 50 Millisekunden pro Request beschränkt. Mhm. Was die ganze Sache halt, also du kannst halt nicht groß rechnen auf dem Ding. Wie das jetzt ist, wenn du da jetzt noch was runterlädst, weiß ich nicht genau. Aber wie du sagst, wenn ich jetzt halt zum Beispiel irgendwie User einloggen möchte oder sowas und dann zentral auf irgendwas, auf eine Datenbank zugreife.
Ruf mal einen Witz bei mir ab, ich brauche weniger als 20 Millisekunden.
Sag mal einen Witz,
Dennis. Egal wie viele CDs du hast, Karl Benz hat Mercedes.
Das war doch der, den hast du doch schon mal gebracht.
Den habe ich, hab ich noch nicht gebracht. Oh, sorry, Siri schaltet sich halt die ganze Zeit dazu.
Ach komm.
Nein, der war neu.
Der kam doch nur so schnell, weil du schon 100 Mal erzählt hast.
Ach, nein.
Gut. Aber wirklich witzig.
Ach, mehr CD. Ach,
ich hab's nicht verstanden.
Der Witz schnell ankommt, aber.
Ich war halt, zu sehr unter Druck, dass ich ihn schnell raus tue, als dass ich ihn richtig schön betont hätte, diesen Witz. Mercedes.
Großartig. Ja. Okay.
Also Sebi kriege ich auf jeden Fall mit diesen Witzen. Gut.
Kannst ja gegen Ende der Folge nochmal einen Witz abrufen.
Ja, bitte.
GitHub Issues. Jetzt denkt ihr, das kennt ihr ja, das ist ein alter Hut. Aber nein, darunter verbirgt sich mittlerweile etwas Neues.
Also was Neues. Vielleicht so ein bisschen als Historie. Wir sind mit unserem Team Rocket, die QuizMod entwickeln, schon eine Weile lang diskutiert, sind mit unserem aktuellen Projektplanungstool nur so halb zufrieden. Also wir nutzen ja Trello. Und eine Sache, die generell immer problematisch ist bei allen Projektplanungstools, ist irgendwie das Mismatch zwischen GitHub, in dem am Ende unser ganzer Code fließt und wo die Wahrheit liegt, was jetzt aktuell released werden kann, vielleicht schon released ist oder nicht, und dem Projektplanungstool, das dann immer hinten dran gepflegt werden muss, natürlich auch in gewisser Weise irgendwie automatisiert werden kann, obwohl wir da noch gar nicht so viel Arbeit reingesteckt haben, aber am Ende hat man zwei Systeme und muss halt irgendwie Design, Konzept und Development zusammenbringen und hat noch kein Tool gefunden, was das irgendwie cool macht. Also wir haben uns verschiedenste jetzt auch schon mal angeschaut. Auch GitHub bringt ja das GitHub Project mit, wo man Projektplanung direkt innerhalb von GitHub machen kann. Aber irgendwie ist das sehr fokussiert wirklich auf Developer, die Tasks, die sozusagen schon komplett fertig definiert sind, einfach nur noch in Anführungsstrichen runtergecodet werden müssen, da organisiert werden können. Aber so wirklich diesen kompletten Flow von Design bis hin zur Umsetzung, ja, so gefühlt das perfekte Tool haben wir noch nicht gefunden. Und letzte Woche oder vor ein paar Tagen kam jetzt GitHub mit einer Marketing-Seite raus. Also es ist noch sehr frisch, diese ganze Information, und viel Kontext gibt es noch nicht. Und sie sagen, sie haben GitHub-Issues einmal komplett neu gedacht. Also bisher kennt man ja Issues aus GitHub einfach als, ja, was wäre der deutsche Begriff dafür? Also Issues, die ich aufmache, Dinge, die noch umgesetzt werden müssen oder noch nicht umgesetzt sind, in einem Projekt, die ich dort planen kann, Pull-Requests daraus erzeugen kann, wenn sie fertig sind. Und aber kein wirkliches Meta-Management darüber ist, dass man wirklich das konzeptionell plant, in welcher Reihenfolge das Ganze angegangen wird. Und jetzt haben sie ein Tool oben drauf gelegt, das sie jetzt auch GitHub-Issues wohl nennen. Also ich glaube, am Ende haben sie einfach nur GitHub-Issues aufgebohrt und haben daraus auch ein Projektmanagement-Tool gemacht. Und wenn man sich das Ganze anschaut, sieht das schon ganz cool aus. Also man hat so ein bisschen die Möglichkeit, auf Issues auf verschiedene Weise zu schauen. Also man hat einen Board-View, den man so kennt aus sowas, wenn man aus einer Welt wie Trello kommt. Also dass man Spalten hat, wo man Tasks anlegen kann. Diese Tasks können verschiedene Issues beinhalten. Also da kann eine Checklist drin sein, die verschiedene Issues verlinkt und man sozusagen dann einen Task in mehrere Issues aufsplitten kann und sozusagen kleinteiliger macht, aber wirklich alles direkt miteinander verlinkt ist. Also man sieht, wenn man in einem Issue ist, zu welchem Task gehört er und andersrum. Und man kann aber auch, zum Beispiel bei GitHub Project ist es so, dass man eigentlich wenig Kontext in so eine Karte schreiben kann. Und da das jetzt alles Issues-basiert ist, hat man immer pro Karte, die man da irgendwie erzeugt, auch wirklich, kann man sich drin unterhalten, hat eine Kommentarfunktion, kann alles genauso formatieren, wie man es aus Issues auch kennt. Aber man hat verschiedenste Ansichten darauf. Also in der ersten Version gibt es diesen Board-View, wo man das hat wie in Trello. Man kann aber auch gleichzeitig umschalten, dass man so eine Art Table-View hat, eher wie so ein Spreadsheet, wenn man die Tasks eher organisieren möchte. Und sie haben auch wohl noch einen Timeline-View geplant, also dass man wirklich projektplanungsmäßig sich eine Timeline anschauen kann, in welcher Reihenfolge kommen die Tasks rein, wann sind wir ungefähr fertig, und ist da wohl sehr dynamisch in dieser ganzen Anzeige. Und wahrscheinlich fragt man sich auch direkt, na gut, aber ist das dann pro Repository? Also habe ich ein Projekt pro Repository, und wenn ich jetzt irgendwie mehrere Repositories planen muss, weil also bei uns ist es aktuell so, wir haben ein Backend-Repository und Frontend-Repository für QuizPlanet, planen das aber alles in einem Board. Und wie gesagt, man sieht jetzt noch nicht viel, aber anhand des Werbevideos sieht man da auf jeden Fall, dass wenn man dann Issue erzeugt, auch direkt am Anfang verlinkt, aus welchem Repository das sein soll. Also man kann wohl in einem Board mehrere Repositories auch zusammenfassen und muss eben nicht mehrere davon pflegen. Und also ich bin mal gespannt. Es ist natürlich, interpretiert man jetzt in so eine Marketingseite auch ein bisschen was rein und hofft, dass das alles genauso alles so umsetzbar ist, wie man sich das vorstellt. Aber wir haben so ein bisschen die Hoffnung, dass das vielleicht unser Tool Trello ersetzen könnte, und sind auf jeden Fall gewillt, das mal auszuprobieren. Aktuell ist das Ganze in Beta, soll wohl released werden im Herbst, und man kann sich für die Beta anmelden, was wir mal getan haben, aber bisher noch keinen Zugang bekommen haben. Also wir sind mal gespannt. Es sieht auf jeden Fall so aus, als könnte das wirklich mal die Lücke GitHub, also Development-Wahrheit und Planungswahrheit schließen und gleichzeitig noch das gesamte Team abholen, also dass auch Design damit drin arbeiten kann. Ob das jetzt Wunschvorstellung ist oder auch wirklich so ist, ich bin mal gespannt. Aber ich halte es als das vielversprechendste Tool, was im Moment da so am Horizont ist für Projektmanagement.
Ja, wir sind sehr gespannt in unserem Team, was eure Erfahrungen damit sein werden, weil wir das auch schon diskutiert haben. Und wir so ein bisschen uns gefragt haben, gerade diese Fragestellung, wo du gesagt hast, hier Design könnte auch eben mit integriert sein, ob das wirklich da sehr gut funktioniert, weil wir sehen auf jeden Fall die Vorteile, die wir als Entwickler natürlich mit diesem Tool haben werden, dass wir diese Dinge direkt verknüpfen können. Klar kann das Trello auch, aber es ist immer gefühlt irgendwie so ein manueller Prozess, und manchmal, wie du es auch gesagt hast, bildet es vielleicht nicht genau die Wahrheit ab eigentlich von dem Stand her. Aber gerade wie man, sagen wir, andere Teile des Teams, also wie Design jetzt zum Beispiel da integrieren könnte und wie das funktionieren kann. Also das war immer so ein bisschen skeptisch, aber.
Aber aktuell bietet uns ja Trello und so da jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten. Also eigentlich sind ja die Anforderungen der Entwickler höher als die der Designer, zumindest bei uns im Team.
Ja.
Also eigentlich brauchen wir eine Möglichkeit, wo die Designs hinterlegt werden können, der Progress irgendwie angezeigt wird und man im besten Fall irgendwie Assets hochladen kann, die runterladbar sind, oder wenn am Ende wirklich alles in einem Online-Tool ist wie Sketchcloud, einfach verlinkbar ist. Ich glaube, da sind die Anforderungen gar nicht so hoch, aber es muss halt am Ende einfach nutzbar sein. Der erste Nachteil ist natürlich, Designer brauchen erstmal einen GitHub-Account, ne? Also haben sie ja bisher nicht bei uns. Aber gut, wo sie jetzt einen Account anlegen, ist auch wiederum wurscht. Also ich bin mal gespannt. Ich glaube schon, also ich hoffe, erwarte mir irgendwie relativ viel von dem Tool.
Wann kommt das raus?
Also im Herbst soll dann wohl es aus der Beta rausgehen. Jetzt ist es in der Beta und wird wohl schon von einigen Projekten genutzt. Man kann sich anmelden, aber ich habe das mal getan für uns, aber noch keine Rückmeldung. Also wenn das jemand hört von GitHub, wir würden einen Account nehmen.
Da freue ich mich, wenn uns einer schreibt von GitHub.
Mhm. Dann warten wir mal.
Okay.
Sehr gut. Dann, wenn ihr uns heute hört, wisst ihr schon, wie gestern die deutsche Fußballnationalmannschaft gespielt hat? Ich bin im Kreise großer Fußballfans. Denen ist das alles egal. Apropos egal.
Ich guck's nicht.
Egal, wie neu der Mannschaftsarzt von Bayern München ist, der Torhüter ist Neuer. Schenkelklopfer.
Ja. So. Wenn man jetzt wüsste, dass Neuer der Torwart von...
Ja,
dann man's witzig.
Brauchst du ein Gewissen.
Ja, ich würde sagen, das wissen ab selbst ich noch. Das
ist quasi ein Insider.
Quasi. Okay, dann war's das. Habt ihr noch irgendwelche Kommentare, Eindrücke? Nein.
Nö.
Dann vielen Dank euch. Wir würden uns freuen über Feedback und bewertet uns gerne auch auf Apple Podcast, iTunes Podcast, wie auch immer die Dinge heißen. Gebt uns da eine Bewertung. Das hilft uns in der Sichtbarkeit. Schreibt uns auf Twitter. Und bis ganz bald. Wir releasen die Folge am 30. Das heißt, ihr habt noch Zeit, wenn ihr die Folge jetzt ganz frisch hört, bei unserem Twitter-Gewinnspiel teilzunehmen, wo ihr ein halbes Jahr in der Ionic Academy gewinnen könnt. Das läuft nämlich noch bis zum 1. Juli. Also auf zu Twitter, wenn ihr daran Interesse habt. Macht's gut, bis ganz bald. Ciao.
Tschüss.
Ciao.